Geht schon.
Von Wien bis Auckland.
Oh, baby. Der Prince Podcast zum Zuhören und Mitreden. First things first. We like you to stare. We used to go on stage in our underwear. We changed up. We got a brand new beat. Gerald, stimmt es, dass die Zeit, über die wir heute sprechen, die Phase von Prince ist, die du am meisten magst?
Oh ja, ob Prince oder Symbol oder MPG.
Eine chaotische Zeit, oder? Aber mit verdammt viel Musik.
Mit so großartiger Musik. Come, The Gold Experience, Exodus, dem Undertaker-Album, Chaos and Disorder.
Moment, das müssen wir alles heute einordnen.
Dann lass uns gleich damit anfangen.
Das ist Teil 8 von Celebrating Prince.
Hallo, wir sind Martina und Gerald und wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich zum 8. Teil unserer 12-teiligen Serie Celebrating Prince.
Alle 14 Tage bis zum Beginn der Celebration in Paisley Park, die unter dem Motto 10 Years Celebration of Life steht, erzählen wir euch die Geschichte von Prince.
Auch wir wollen zum 10. Jahrestag sein Leben feiern. Nicht nur entlang ausgesuchter Stationen seiner Karriere, sondern auch anhand unserer ganz persönlichen Erfahrungen als Fans.
Wir sind im Jahr 1993 angekommen, eine Zeit, die der Höhepunkt der Auseinandersetzungen zwischen Prince und Warner Brothers markiert. Prince hat seinen Namen abgelegt, versuchte auf unterschiedlichste Weise seine Musik zu veröffentlichen und suchte nach Wegen, sich aus seinem Vertrag zu befreien. Einem Vertrag, der damals mit 100 Millionen Dollar der bestdotierte bis zu diesem Zeitpunkt war.
Wir haben diese Folge Symbol oder Slave genannt, denn wir beginnen mit der allerersten Veröffentlichung unter dem unaussprechlichen neuen Namen von Prince und beenden sie, als Prince sich als der reichste Sklave der Welt bezeichnet hat.
Und natürlich soll auch diese Folge mit Musik beginnen. Am Anfang steht ein Song, der einmal mehr zeigt, wie kreativ Prince zu dieser Zeit mit den Einschränkungen von Warner Brothers umgegangen ist.
Und ganz ehrlich, die meisten von euch werden The Most Beautiful Girl in the World kennen. Aber kennt ihr auch den Mustang Mix? Für mich definitiv die beste Variante dieses Songs. Am 9. Februar 1994 erscheint mit The Most Beautiful Girl in the World erstmals eine Single nicht unter dem Namen Prince, sondern unter seinem selbstgewählten Symbol. Der Grund, warum es diese Single überhaupt geben konnte, war ein spezielles Einverständnis von Warner Brothers, einen Song außerhalb seiner vertraglichen Verpflichtungen zu veröffentlichen. Selbst eine geplante B-Seite, New World, bekam nicht die Freigabe von Warner Brothers. Für Prince allerdings nur eine weitere Herausforderung. Denn wenn man ihm nur einen Song erlaubt, dann braucht es halt ein bisschen mehr Kreativität. Und wie das aussieht? Naja, nur 3 Monate später erscheint The Beautiful Experience, eine Maxi-Single mit 7 verschiedenen Versionen dieses einen Songs. Unter anderem enthalten das musikalische Thema von New World, der nicht erlaubten B-Seite. Man sieht, die Kreativität von Prince ließ sich nicht regulieren, im Gegenteil. Einschränkungen haben sie sogar noch befördert. Die Single wird zum weltweiten Erfolg. Sie brachte Prince unter anderem seine erste Nummer 1 in UK und Platz 2 in den US-Charts.
Natürlich erschien The Most Beautiful Girl nicht auf Warner Brothers, sondern mit verschiedenen Vertriebspartnern auf dem neu gegründeten Label NPG Records. Und weil wir schon drüber gesprochen haben, hier ist Prince als Symbol mit der schon erwähnten Version von New World im Most Beautiful Girl Gewand. Hier ist Beautiful. Prince hatte schon 1993 ein Dreifachalbum mit dem Titel The Dawn an seine Plattenfirma übergeben, in der Hoffnung, damit genug Material abgeliefert zu haben, um seinen Vertrag zu erfüllen. Warner hatte allerdings andere Pläne. Sie verlangen The Most Beautiful Girl als Song auf ihrer neuen Release. Denn natürlich war so ein weltweiter Hit Gold für sie wert. Prince antwortete prompt und lieferte am 11. März 1994 das neue Prince-Album mit dem Namen Come. Natürlich ohne Most Beautiful Girl. Und gleichzeitig ein weiteres Album, The Gold Experience. Diesmal ganz klar mit The Most Beautiful Girl in the World. Seine Idee dahinter. Lassen wir das alte Prince-Album gegen das neue Symbol-Album antreten. Veröffentlichen wir beide am selben Tag und lassen die Fans und das Publikum entscheiden, welches besser ist. Dazu kam es nie. Come erschien schließlich im August 1994, wurde zum am wenigsten erfolgreichen Album seiner Karriere bis zu diesem Zeitpunkt. Die Verwirrung war zu groß und Warner sah sich sogar gezwungen, eine Anzeige zu schalten, um all das zu erklären. Zu lesen war unter dem Cover von Come: Das ist das neue Prince-Album. Das ist kein Greatest-Hits-Album. Prince ist nicht mehr Prince. Dies hier ist neue Musik. Ja, es ist verwirrend.
Und die Verwirrung kann man bis heute direkt auf dem Album nachlesen. Fast wie in einer Todesanzeige steht dort Prince 1958 bis 1993. Und dieses dunkle Plattencover, vor der Sagrada Familie in Barcelona fotografiert, in Schwarz-Weiß, unterstreicht diesen Gedanken. Ich liebe Come. Selten hat man ein Prince-Album, das so einen durchgängigen Flow und gleichzeitig so viel unterschiedlicher Genres vereint. Ich liebe, was Prince mit dem 10 Minuten langen Titelsong abgeliefert hat. Für mich ist das einer der komplexesten Prince-Kompositionen überhaupt. Die Geschichte von Papa ist so berührend. Pheromone und Loose sind zwei Songs, die man schon fast als Prince Industrial bezeichnen kann. Und Solo? Ja, Solo, auch wenn es ein kompletter Bruch auf diesem Album ist, es ist Stimme und Harfe. Und das ist so ein eigenes A work of art, würde ich fast sagen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mir extrem schwer gefallen, hier einen Song auszusuchen. Am Ende habe ich mich für den radiofreundlichsten entschieden. Prince, ja, Prince mit Let It Go. Know.
not see it in any of the specials. Until now, all I wanna do is do what I do and bang, bang, bang on the drum and love so and so. But now I gotta let it go.
Let it go.
Lay back and let the fire just flow. I wanna just let it go.
Let it go.
Lay back and let my feelings show.
I'm ready for the rain.
Und wer jetzt denkt, Prince wäre mit einer neuen Release zufrieden gewesen, der irrt. Er versucht gleich wieder einen neuen Weg, seine Musik an die Fans zu bringen. Und zwar als Beilage zum Guitar World Magazin. Ein Album, nur drei Musiker, Prince, Sanity, Michael B. und alles live to tape und gratis für uns Fans. Warner Brothers verbietet die Veröffentlichung und die bereits produzierten CDs müssen zerstört werden. Natürlich kennen wir die meisten dieses Album heute vermutlich trotzdem. Einer meiner ganz persönlichen Highlights seiner Karriere, The Undertaker. Und hier beginnt dieses Spiel, das diese Phase prägt. Wenn ihm ein Weg verstellt wird, findet er einen neuen. Seine Überlegung? Hey, ich habe da doch diese neue Band. Dann veröffentliche ich einfach ein Album als New Power Generation. Jetzt war da nur das Problem mit dem Namen, denn Prince gehörte Warner Brothers. Also nennt sich Prince ab jetzt Tora Tora. Er ist der neue Bassist der New Power Generation. Die Lead Vocals auf dem Album übernimmt Sanity. Prince beschränkt sich, wenn auch sehr unüberhörbar, auf die Background-Vocals. Damit man ihn nicht erkennt, trägt er bei öffentlichen Auftritten einen vors Gesicht gebundenen Schal, als ob nicht wirklich jeder wüsste, wer da dahinter steckt. Das dazugehörige Album heißt natürlich Exodus und für mich bis heute eines meiner absoluten Lieblings-Prince-Alben. Es erscheint im März 1995, und es ist einfach eine großartige Hommage an den P-Funk von George Clintons Parliament und Funkadelica.
Ich glaube, dieses Album ist das Beste, was aus dieser ganzen Geschichte hervorgehen konnte. Dieses ein wenig seltsame Versteckspiel kann man sich heute noch anschauen. Wer sich auf YouTube das TV-Interview mit der britischen Ausgabe von Top of the Pops ansieht, merkt sofort, Prince spricht kein einziges Wort. Er flüstert die Antworten auf die Fragen in Maites Ohr und sie spricht für ihn. Ein Song, der dort gespielt wurde und gleichzeitig auch mein persönliches Highlight auf Exodus, auch wenn es nicht ganz diesem P-Funk-Thema folgt, hier ist The New Power Generation mit Count the Days.
Singt er eigentlich to cue the ears of the people?
The ills of the people. Ills, okay. Die Krankheiten der Menschheit. Krank,
ja. Ist zwar schön, aber ears hat mir besser gefallen.
Ears hat mir besser gefallen. Ein halbes Jahr nach dem Exodus-Album wechseln wir wieder die Seite und kommen zurück zu Warner Brothers. Denn am 25. September 1995 veröffentlicht Warner, nein, nicht das neue Prince-Album, sondern das neue Symbol-Album. Und ja, es ist kompliziert. So dauert es ganze 19 Monate nach der Veröffentlichung von The Most Beautiful Girl in the World, bis auch ein dazugehöriges Album endlich in den Plattenläden steht. Bis heute ist The Gold Experience für viele, wirklich viele Fans eines der Highlights seines Schaffens. Wir hören wieder die rockigere Seite von Prince. Die Songauswahl ist exzellent und auch die Singles und Videos Gold und I Hate You sind einfach perfekt gewählt. Was viele allerdings kritisieren, das Album soll in Teilen überproduziert wirken. Das dürfte auch daran liegen, dass Prince diesmal vielleicht viel zu viel Zeit hatte und dadurch ein Stück der Spontanität der Originalaufnahmen verloren gegangen ist. Bestes Beispiel dafür, Endorphin Machine mit den Cowbells, den Kuhglocken. Wer sie noch nicht bemerkt hat, aufgepasst, einmal gehört, kann man sie nicht mehr anhören.
Prince tourte mit der Gold Experience durch Europa. 20 Konzerte zwischen dem 3. und 30. März 1995. Und das Spannende daran, auf der Setlist standen kaum Songs aus seiner bisherigen Karriere. Stattdessen spielt er fast ausschließlich Material aus seiner Hochkomma-Symbolzeit. Er testet seine Freiheit und er spielt einfach nur das, worauf er wirklich Lust hat. Kein Purple Rain, kein Kiss, kein When Doves Cry. Und ich muss zugeben, und ich verstehe bis heute nicht, warum das so war, ich ärgere mich bis heute, dass ich diese Konzerte damals verpasst habe. Es hätte mich wahnsinnig interessiert, wie diese Show gewesen ist. Lieber Ästhet, Mr. Macmillan, Mr. Spicer, wie wär's mit einem Gold Experience Konzert auf Blu-ray? Also mein Geld kriegst. Der Song, der in der Regel am Ende dieser Shows stammt, kommt jetzt. Prince als Symbol mit Gold.
There's a mountain and it's mighty high. You cannot see the top unless you fly. And there's a molehill, a proven ground. There ain't nowhere to go if you hang around. Everybody wants to sell what's already been sold. Everybody wants to tell what's already been told. What's the use of money if you ain't gonna break the mold? Even at the center of the fire, there is cold. All that glitters ain't gold.
Nach Warner Brothers wechseln wir wieder auf die Seite von Prince. Scheinbar, und hier bewegen wir uns ein Stück weit im Bereich der Spekulation, war eines der großen Themen in der Auseinandersetzung zwischen Prince und Warner Brothers die Anzahl der noch zu liefernden neuen Alben. Was wir wissen, dieser bereits erwähnte 100 Millionen Dollar Vertrag verpflichtete Prince zur Lieferung von 6 neuen Platten. Kleiner Zwischenstand, Diamonds and Pearls, das Love Symbol Album, Come und The Gold Experience, also 4 von 6. Das 1994 von Warner offiziell veröffentlichte Black Album dürfte dabei wohl nicht mitgezählt haben. Exodus natürlich auch nicht, weil nicht auf Warner Brothers. Und auch die 1993 von Warner veröffentlichten Hits 1, Hits 2, B-Sides, Best-of-Alben, zählen wohl nicht dazu, weil zumindest kaum neue Musik. Und selbst wenn Prince mit The Dawn eigentlich genug Material geliefert hatte, um mehrere Alben zu füllen, musste er sich wieder etwas Neues einfallen lassen.
Genau hier entsteht ein neuer Weg. Ein guter Freund fragt Prince, ob er nicht den Soundtrack zu seinem neuen Film machen möchte. Prince willigt ein, besteht aber darauf, die Songs selbst auszuwählen. Teilweise neu, teilweise schon bekannt und teilweise aus seinem eigenen musikalischen Kosmos. Dieser gute Freund ist kein Unbekannter. Er heißt Spike Lee. Der Film Girl 6 und der Soundtrack erscheinen natürlich bei Warner Brothers und unter dem Namen Prince. Vielleicht hatte Prince die Hoffnung, damit ein noch zu lieferndes Album von seiner Liste streichen zu können. Rückbetrachtet wissen wir aber, Warner sah das anders. einer der Songs auf dem Girls 6 Soundtrack, die damals für uns neu waren und der uns im Jahr 1999 noch einmal begegnen wird, der kommt jetzt. Aus dem Girls 6 Soundtrack, Prince mit She Spoke to Me. Wir wechseln zum letzten Mal für diese Folge wieder die Seite, wieder zu Warner Brothers. Knapp 4 Monate nach dem Girls 6 Soundtrack erscheint mit Chaos and Disorder das nächste und auch letzte Symbol-Album auf Warner Brothers Records. Prince greift dafür teilweise auf Songs aus den Jahren 1993 und 94 zurück, nimmt aber für die finale Konfiguration des Albums im Dezember 95 noch neue Songs auf. Das Album ist das komplette Gegenteil zu The Gold Experience. Hatte er für Gold noch sehr viel Zeit, nimmt sich Prince für Chaos and Disorder ganz bewusst deutlich weniger Zeit. Das Album klingt aber analoger, rauer, spontaner und auch ein bisschen dreckig. Fast wie so eine 90er-Jahre-Version von Dirty Mind. Auch wenn Prince damals in einem Interview gesagt hat, wir wollen schauen, wie schnell wir dieses Album raushauen können, zeigt's doch eine enorme Musikalität und einige seiner stärksten Arbeiten an der Gitarre. Auf dem Cover ist zu lesen. Ursprünglich nur für den privaten Gebrauch gedacht, ist dieses Album das letzte originale Material, das Prince für Warner Brothers aufgenommen hat. Und es schließt sich ein Kreis. Auf seinem allerersten Album für Warner Brothers heißt der erste Song For You, für dich. Und der letzte Song auf einem Warner Brothers Album, auf Chaos and Disorder, heißt Had You, hatte dich.
Ein Teil dieser Spontanität liegt vielleicht genau darin, dass auf 8 dieser 11 Songs meine Lieblingskombo zu hören ist. Bass, Schlagzeug, Gitarre. Ihr kennt es eh schon, Sanity, Michael B. und Prince. Es ist so quasi das Studioalbum zum nie veröffentlichten Live-Album The Undertaker. Und das hören wir uns jetzt auch an. Prince, gemeinsam mit Sanity und Michael B. Und mehr braucht's einfach nicht. I like it there. Every damn day I please you. What can I say? Shakespeare hasn't said before. Like an embryo, baby. Don't abort this dire need for you. On my emotional ejaculate on the floor. And what's more, your heavenly body, baby. I swear, I like it there. I like it there. Don't think I don't when I do, girl. You know how much I love ya. More than I love my hair. Wir sind am Ende unserer Folge über die Wirrungen und Verwirrungen der Jahre 93 bis 95 angekommen. Noch schnell ein Blick zurück auf unsere beiden Lieblingssongs dieser Zeit. Martina, was wird's denn heute werden?
Ich habe Dolphin mitgebracht. Der Song steht so ein bisschen exemplarisch für die heutige Folge. Ja, worum geht's? Es geht wieder mal um das Spannungsfeld zwischen diesem Künstler, der seine Freiheit braucht, und dieser äußeren Kontrolle durch eine Plattenfirma. Prince stellt bei dem Song gleich am Anfang die Frage, warum echte, ehrliche Ausdrucksformen oft nicht gehört oder sogar unterdrückt werden, unabhängig davon, wie schön oder zugänglich sie formuliert sind. Das zentrale Bild vom Delfin steht dabei für Freiheit. Es ist ein Wesen, das sich mühelos in seinem Element bewegt, ohne sich irgendwelchen Regeln unterwerfen zu müssen. Und das ist wohl etwas, das Prince speziell zu dieser Zeit auch gern so gewollt hätte. Und wenn er davon singt, lieber zu sterben, als sich vorschreiben zu lassen, wie er zu schwimmen hat, dann formuliert er so eine kompromisslose Haltung gegenüber dieser Anpassung und dieser Fremdbestimmtheit. Es ist ein klares Bekenntnis zu seiner eigenen Identität. In Kombination mit der Idee der Wiederkehr, I'll come back again as a dolphin, ich komme als Delfin zurück, entsteht schon wieder so eine spirituelle, transformative Unaufhaltsamkeit. Im Kontext von Prince' Konflikt mit Warner Brothers Records lässt sich der Text aber auch so ein bisschen autobiografisch lesen. Ein Ausdruck von einem Künstler, der sich gegen ein System stellt, das ihn formen will und der trotzdem sich entschlossen hat, immer wieder neue Wege zu finden, um gehört zu werden. Notfalls eben auch in einer völlig anderen Form.
Ich liebe Dolphin. Ich mag diese bildhafte Erzählung des Songs. Und ich mag das Video. Und wenn man das bis zum Ende schaut, dann sieht man, wie die Band so rund um eine Couch kniet und teilweise auf unsichtbaren Instrumenten spielt. Und das ist so ein schöner Bruch mit diesem eigentlich sehr tiefgehenden Thema. Und ist euch schon mal aufgefallen? Man erkennt in dem Video keinen Schnitt. Es ist fast wie eine einzelne lange Kamerafahrt. Hier ist Prince als Symbol mit Dolphin. How beautiful do the words have to be before they conquer every heart? How will you know if I'm even in the right key? If you make me stop before I start. If I came back as a dolphin, would you listen to me then? Would you let me be your friend? Would you let me in? You can cut off all my fears, but to your ways I will not bend. I'll die before I let you tell me how to swim. Ja, meinen Lieblingssong auszusuchen, ich glaube, es ist mir noch nie so schwer gefallen, weil wir hatten auch noch nie so viel Material, aus dem wir aussuchen konnten. Mhm. Am Ende habe ich mich dann aber doch für einen Song vom Exodus-Album entschieden. Ja, und Hauptgrund dafür ist wieder einmal Michael B. Sein Schlagzeug, das wir da hören, das ist nicht von dieser Welt, das ist großartig. Und die Banddynamik auf diesem Song, ich glaube, das ist mein persönliches Highlight von dieser ganzen MPG-Ära in dieser Zeit. Und der Song ist The Exodus Has Begun.
Man kann da auch noch deutlich hören, das ist die Zeit, in der Prince noch Swearwords, also Schimpfworte, verwendet. Ich habe es nicht gezählt, wie oft Motherfucker auf Exodus vorkommt, aber ich bin mir ziemlich sicher, es ist ein Vielfaches von Seven. Jetzt kommt the new power generation with The Exodus Has Begun. Have mercy. The Exodus has begun. The Exodus has begun. Have mercy. The Exodus has begun. Now these are the names of the new power generation. The funky suckers of the new zone nation. Polyvinyl acetate, new power soul. Guaranteed to stick to heaven for your arms will be here. Motherfucker. Have mercy. Generation after generation, soul will never die. So, dann versuchen wir uns noch an einem kurzen Recap der Ära, wenn kurz
das
überhaupt...
Das wird nicht funktionieren heute.
Wenn es überhaupt möglich ist. Wenn wir auf diese Zeit zurückblicken, dann sehen wir nicht einfach nur eine Reihe von Alben, wir sehen einen Kampf um Kontrolle und um Freiheit und darum, wer entscheidet, wann und wie Musik veröffentlicht wird. Auf der einen Seite Warner Brothers, ein Label, das seinen Vertrag erfüllt sehen will, mit Strukturen, mit Vorgaben, mit Zeitplänen. Auf der anderen Seite Prince, ein Künstler, der genau diese Grenzen nicht akzeptieren will. Und genau daraus entstehen diese zwei parallelen Wege, die uns durch diese Folge begleitet haben. Der eine, Prince, versucht seinen Vertrag so schnell wie möglich zu erfüllen, mit Alben wie Come, Gold Experience, Chaos and Disorder. Und der andere Weg, er sucht gleichzeitig neue Wege, seine Musik außerhalb dieses Systems zu veröffentlichen. Mal hat Warner die Kontrolle, mal entzieht sich Prince komplett. Oft entsteht dabei Chaos und fast immer einfach großartige Musik. Was diese Zeit so besonders macht, es ist keine klare Linie, es ist ein permanentes Ringen, aber am Ende läuft alles auf diesen einen Punkt hinaus. Prince findet einen Weg, sich zu befreien. Und dieser Weg, der hat einen Namen, aber dazu gleich. Gerald.
Ja, und genau in dieser Spannung entsteht auch dieser eine Satz, den wir schon erwähnt haben, den Prince selbst geprägt hat, dass er sich wie der reichste Sklave der Welt fühlen würde. Ein Künstler, der musikalisch alles kann und so viel will und gleichzeitig gefangen ist in einem System, das über seine Musik bestimmt. Für viele mag es damals seltsam ausgesehen haben, als er mit diesem Slave auf der Wange aufgetreten ist. Und vielleicht könnten wir heute ein bisschen dazu beitragen, dass man das eine Spur besser versteht. Denn Prince selbst hat damals sehr wenig dazu getan, dass wir das verstehen konnten. Ich erinnere an das Cover des New Musical Express mit der Schlagzeile »I want people to think I'm insane«. Ich möchte, dass die Leute glauben, ich bin verrückt. Und genau das ist passiert. Ein Weltstar, der scheinbar alles wegwirft, was ihn ausmacht, seinen Namen, seine Hits, seine ganze Vergangenheit. Und erinnert euch, angekündigt hat sich alles schon im Seven-Video, in dem diese verschiedenen Prince-Charaktere in diesen Röhren verdampft werden. Diese 3 Jahre sind ein echter Umbruch, radikal. Und genau deswegen liebe ich diese Zeit, weil sie zeigt, dass die Kunst wichtiger ist als der Erfolg. Und die Kunst dieser Jahre, die halte ich für extrem großartig. Damit sind wir am Ende der 8. Folge unserer Serie Celebrating Prince. Eine Zeit, die ich bis heute feiere, auch wenn das Fansein damals gar nicht so einfach war.
In der nächsten Folge schauen wir uns an, was Prince mit seiner neuen Freiheit so alles angestellt hat. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann wurde es für uns Fans nicht wirklich leichter.
Nein, auf keinen Fall. Vielen Dank fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein.
Und das letzte Wort dieser Folge hat natürlich Prince. Peace and be wild. Als Gast in einer der nächsten Folgen. Melde dich am besten über E-Mail bei uns. Die Adresse lautet vonwienbisauckland@gmail.com. Du findest uns unter dem gleichen Namen auch auf Facebook und Instagram.
Zu jeder Podcast-Folge gibt es auf YouTube auch eine Playlist. Dort findest du Empfehlungen, die zu dieser Folge passen. Such auf YouTube einfach nach Von Wien bis Auckland oder klick auf den Link in den Shownotes.
Für alle Fans des Visuellen gibt es auf YouTube den Channel Just Another Prince Fan von Gerald. Du bist herzlich eingeladen, vorbeizuschauen.
Wir freuen uns, wenn du den Podcast in deinem sozialen Netzwerk teilst und weiterempfiehlst und über deine Bewertung auf iTunes, Spotify oder dem Podcatcher deiner Wahl. Je größer unsere Community wird, desto mehr Geschichten und Erinnerungen können wir gemeinsam wieder aufleben lassen.
Die beste Möglichkeit, keine unserer Folgen zu versäumen, ist, den Podcast auf iTunes und Spotify zu abonnieren. Alle Informationen zu dieser Folge findest du natürlich auch in den Shownotes.
Schön war das.
Cool, wie viele Minuten haben wir?
Für 42.
Ja.
Ja, da fallen sicher fünf weg.
Fällt ein bisschen was weg. Ich drücke auf Stopp.
Jawohl.